Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Zwar ist die Idee, was der eine nicht schafft, vermögen aber viele zusammen zu schaffen. Das ist die originäre Idee einer Kooperativen und die existiert schon seit vielen Jahren, schon im 19. Jahrhundert existierte diese Idee. Es ist teilweise so, dass es als Beispiel für Strukturen auch im Ausland genommen wird. Das heißt, der eigentliche genossenschaftliche Gedanke ist sehr nachhaltig.
Ja, willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Ermutigende Blickwinkel, einer Sonderfolge, denn wir sitzen heute nicht im Studio, sondern im Gebäude der Evangelischen Bank in Kassel. Und bei mir sitzen hier gegenüber auch gleich zwei spannende Persönlichkeiten, Suat Benkredder und Thomas Katzenmeier. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Danke.
Vielen Dank, lieber David. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen.
Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, Suat, du bist seit 2022 Mitglied des Vorstands der DZ Bank AG und dort verantwortest du das Kapitalmarktgeschäft, institutionelle Kunden, den Bereich Handel und Privatkunden, das Konzern Treasury und die strukturierte Finanzierung. Außerdem bist du für die Auslandsstandorte zuständig und wurdest kürzlich, Trommelwirbel, zur Deputy CEO mit Wirkung zum 1. Juli ernannt. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr darüber. Dankeschön.
Und direkt neben mir mein zweiter Gast, Thomas. Ja, den kennt ihr ja bereits aus unserer ersten Staffel. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Evangelischen Bank. Und hier bekleidet er dieses Amt seit 2007. Und nächstes Jahr, also in 2027, feiert er dann auch sein 20-jähriges Jubiläum. Aufgeregt?
Überhaupt nicht. Ich habe mich in den 20 Jahren bin ich schon da, aber 20 Jahre sind es dann nächstes Jahr im Vorstand, so langsam dran gewöhnt. Bin ganz entspannt.
Sehr schön.
Dir, David.
Gerne, gerne. Heute sprechen wir über ein Thema, das in keiner Bilanz auftaucht. Ja? Wir sprechen über Haltung und Werte, über die Prinzipien, an denen sich Menschen und Organisationen orientieren und die weitgehend entscheiden, wie glaubwürdig, verantwortungsvoll und wirksam sie handeln. Und gerade in der Finanzwirtschaft, die traditionell als ja eher rational und faktenbasiert und nüchtern gilt, wird da auch immer deutlicher. Werte sind keine weichen Themen. Sie sind ein organisatorischer Kompass und eine zentrale Voraussetzung dafür, dass wirtschaftliche Beziehungen funktionieren. Denn wo Millionen bewegt werden, wo Risiken bewertet und Zukunftspläne finanziert werden, braucht es nicht nur Vertrauen, ja, sondern auch Klarheit darüber, wofür eine Bank steht, welchem Menschenbild sie folgt und welche Haltung ihr Handeln prägt. Gleichzeitig stehen wir mitten in einem gesellschaftlichen Wertewandel. Ja, Menschen fordern Transparenz, Sinn, Verantwortungsbewusstsein und klare Prinzipien. Sie wollen dann jetzt endlich wissen, welche Rolle spielen Unternehmen in Krisenzeiten? Ja, was machen sie? Welche Werte bestimmen Entscheidungen? Wie viel Haltung zeigt eine Organisation, wenn es ernst wird? Und für Banken heißt das nun mal, Neutralität ist eben keine Option mehr. Und darüber sprechen wir heute. Wie verändern sich Werte im Bankensektor und welche Rolle spielen sie heute und in Zukunft? Suat, bitte dein Wort.
Ja, also herzlichen Dank für die Frage. Erstmal aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, wir haben einen Einschnitt gesehen bei der sogenannten Global Financial Crisis, der GFC 2007 und 2008. Was insgesamt einerseits die Reputation der Finanzindustrie angeht und dann andererseits die Antwort drauf, also im Sinne einer verschärften Regulatorik und eines auch öffentlichen Diskurses über die Rolle der Banken. Ich glaube, das war ein starker Einschnitt vor fast 20 Jahren und der hat die Industrie und die Reputation verändert. Leider ein eher trauriger Einschnitt, denn wir erinnern uns an die globale Finanzkrise. Es war damals so, dass wir aus den USA getrieben, einen Immobiliensektor-Crash schon fast hatten, beziehungsweise Immobilien, die nicht mehr so werthaltig waren, die weltweit verkauft worden sind, auch noch Europa, und die haben einige Banken in die Knie gezwungen. Ein sehr prominentes Beispiel sind die Lehman Brothers, die dann in die Insolvenz gegangen sind. Und daraufhin gab es Antworten, vor allem von der Regulatorik, die auch sehr nachvollziehbar sind, und zwar diese zu schärfen, damit so etwas, ein sogenannter Spillover, das heißt eine Finanzkrise, die dann in eine Wirtschaftsweltkrise überschwappen kann, nicht mehr passiert. Und das hatte auch zur Folge, dass die Reputation der Banken auf jeden Fall darunter gelitten hat und die Wahrnehmung bestand. Es geht ja sowieso nur um Profitmaximierung, um Intransparenz und darum, dass die Banken ihre eigenen Gewinne maximieren und denen das Kundenwohlwollen eigentlich egal ist. Das ist eine sehr extreme Meinung, die man nachvollziehen kann angesichts der Krise, und die hat, wie gesagt, einiges ausgelöst, auch an Regulatorik. Und jetzt knapp 20 Jahre später haben wir einerseits ein viel stabileres Bankensystem und dann andererseits aber, und das finde ich sehr erfreulich, wieder eine Resozialisierung der Banken, wie ich es jetzt mal bewusst provokativ nennen möchte. Das heißt, die Reputation hat sich deutlich verbessert, und das freut mich einerseits sehr, und andererseits muss man auch an dieser Stelle sagen, dass natürlich nicht alle Banken so unter, wie sagt man das auf Deutsch, unter einen Kamm geschert werden, über einen Kamm geschert werden dürfen. Und da denke ich mal, gehen wir jetzt mehr in die Tiefe ein, aber vielleicht gerne, Thomas, deine Einschätzung dazu.
Ja, von der internationalen Ausgangssituation, die natürlich diese, wie wir es heute empfinden, überbordende Regulatorik hervorgerufen hat. Ob das Image so hergestellt ist, weiß ich nicht. Interessanterweise ist der Staat aber immer gerne dabei, die Banken für Ansinnen, die er gerne umsetzen möchte, heranzuziehen. Ob das bei Steuerfragen ist, ob das bei der Geldwäsche ist, ob das im Zuge der Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien ist. Da ist dann die Bankenwelt doch ganz gerne wieder genommen, weil das Finanzwesen und letzten Endes die Finanzen eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft spielen. Die Verfehlungen, die es gab, haben weniger mit den Banken zu tun, sie haben mit der Haltung von Wirtschaftsakteuren zu tun. Und wir können das Spiel weiterspielen über die Automobilindustrie, ob in Deutschland Dieselgate oder was auch immer man bemühen will, über Skandale, ob in der Lebensmittelindustrie, in der Pharmaindustrie. Also man kann das weiterspinnen. Von daher ist das Alleinstellungsmerkmal des schändlichen Managers nicht in der Finanzindustrie allein, sondern es ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Entwicklung über viele Jahre hinweg, wo der Wertekompass in den Manageretagen oder überhaupt in der gesellschaftlichen Bedeutung von Geld irgendwann schief abgebogen ist. Und wenn die reine Ökonomisierung und das Fokussieren auf kurzfristige Quartalszahlen im Sinne des Shareholder Value in einer Fehldeutung dazu führt, dass schnelle Gewinne erzielt werden müssen, um die Company durch die Kapitalmärkte vernünftig darzustellen und dann letzten Endes auch Managerleistungen daran zu messen, dann haben wir uns natürlich nur noch auf diese ökonomische Welt reduziert. Und das hat man bis zur Perversion getrieben, man muss das so sagen. Und der Weg zurück ist sehr lange. Aber ich glaube, und gerade wenn ich unsere Organisation anschaue, SWORD, gerade euer Haus und auch der Verbund, in dem wir arbeiten, sind wir doch ein gutes Beispiel dafür, dass es auch anders geht.
Das ist absolut richtig. Und wenn ich darf, David, ganz kurz hinzufügen, Thomas, du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt, ohne das zu bagatellisieren. Es ist tatsächlich so, dass man einzelne Akteure hat. Ich sage nicht, dass das wenige waren, aber es waren Akteure, die dann natürlich auch wie in anderen Industrien so etwas hervorgerufen haben. Und man sollte einfach immer nur etwas vorsichtig sein, das zu sehr zu verallgemeinern. Denn wie du richtig sagst, Thomas, wir haben eine sehr wichtige Rolle als Finanzindustrie, auch für die Gesellschaft in der Wirtschaft. Und die nehmen wir sehr, sehr ernst.
Vielen Dank an euch beide schon mal für eure Ausführungen. SWORD, du hast ja auch beschrieben, wie der Wertewandel stattgefunden hat. Wir haben über die Finanzkrise gesprochen, du hast es erwähnt. Wenn man auf deine Biografie schaut, sieht man, dass du selbst lang Investmentbankerin warst. Ein Beruf, der auf den ersten Blick nicht mit Werten und Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wird. Wie passt das für dich zusammen?
Das ist eine sehr gute Frage, David, denn tatsächlich selber im Investmentbanking so viele Jahre tätig gewesen zu sein, wirft zu Recht die Frage auf, na, wie passt das denn zusammen? Ich kann mich erinnern, ich habe bei der Deutschen Bank angefangen 2001 als Trainee. Ich war damals 24 Jahre alt und mir war wichtig, dass ich eine Marge verdiene, denn wie Thomas sagte, wir sind natürlich Institute, die wirtschaftlich auch ein Interesse haben. Das ist ganz wichtig. Und damals als 24-Jähriger habe ich mir gedacht, ich würde gerne, so Gott will, erfolgreich sein im Investmentbanking, wo ich gearbeitet habe, aber nicht, weil ich die günstigste bin oder weil ich diejenige bin, die aufgrund von, sagen wir mal, so komplexen Produkten, die dann gar keiner mehr versteht, so eine hohe Marge rausholen kann, sondern weil ich in einem Team arbeite und es ist immer ein Team-Effort und das Team ist einfach eins der besten und zu dem möchten die Kunden gehen. Und das weiß ich ganz, ganz genau. Mit dieser naiven Vorstellung bin ich reingegangen und in das, was ich versucht habe, selber zu leisten im Team und auch als Mensch. Und ich glaube, dass man das deswegen miteinander vereinbaren kann. Denn gerade im Investmentbanking, du hast vorhin über Risiken gesprochen, die wir natürlich auch für Kunden übernehmen, wenn es um Absicherungen geht. Die sind für die Bank ja dann auch riskant. Also es ist nicht so, dass man sich einfach immer in die Mitte stellt und alles ist gut, sondern im Kreditgeschäft gibt es Risiken, in Absicherungsgeschäften, sogar im Anlagegeschäft. Und das ist ja unsere originäre Aufgabe als Banken. Wir übernehmen Risiken als Finanzdienstleister für unsere Kunden. Wenn man das richtig macht und die Risiken tatsächlich da sind, dann finde ich, ist es mehr als gerechtfertigt, auch etwas daran verdienen zu wollen. Und deswegen habe ich mich immer gut damit gefühlt. Womit ich mich nicht gut gefühlt habe, ist mit einem einfachen Produkt viel zu verdienen. Das war, ehrlich gesagt, hat sich ethisch nicht korrekt angefühlt. Und ich kann ein konkretes Beispiel nennen, was wir mit meinem Team 2008 freiwillig, ohne dass es Vorgaben dazu gab, eingeführt haben. Damals war ich für das Team Afrika und Mittlerer Osten für die Betreuung von Unternehmen zuständig. Und wir haben freiwillig eingeführt, dass wir eine maximale Marge haben. Das gab es tatsächlich nicht. Das lag im Ermessen sozusagen der Gruppenleitenden. Das haben wir freiwillig eingeführt, weil wir gesagt haben, wenn wir schon in der komplexen Welt unterwegs sind, wollen wir auch eine gewisse Benchmark haben und wollen uns wohlfühlen. Und das versuche ich bis heute sozusagen mit mir zu tragen, diese Vorstellung.
Swat, vielen Dank für den Einblick in deine private Denke, in dein Mindset und auch in dein Handeln. Jetzt haben wir schon viel über Werte gesprochen und lass uns auch mal einen Blick auf die Verantwortung werfen. Also welche gesellschaftliche Verantwortung tragen Banken heute und wie wird diese konkret gelebt, Thomas?
Naja, ich könnte sagen, ein Stück weit ist bei uns der Name Programm und er stellt ja auch eine gesellschaftliche Verortung dar einerseits. Andererseits konkret finanziert unser Haus beispielsweise die Sozial- und Gesundheitswirtschaft, der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und natürlich entsteht daraus auch eine Verantwortung für unsere Bank, nämlich genau in diesem Segment der Sozial- und Gesundheitswirtschaft zu arbeiten, weil diese Menschen dort arbeiten alle für und am Menschen. Und das finde ich in hohem Maße sinnstiftende Aufgabe und Tätigkeit und damit tragen wir zumindest mittelbar, manchmal auch unmittelbar Verantwortung dafür, dass wir genau dieses gesellschaftliche, diesen gesellschaftlichen Kit, den es braucht, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, dass wir genau diese gesellschaftliche Verantwortung umsetzen können. Und um mal so eine Zahl zu nennen, wir haben in den letzten beiden Jahren über 1 Milliarde Kredite in die Sozial- und Gesundheitswirtschaft gegeben, die unter einer sehr starken Regulatorik und unter staatlicher Rigide letzten Endes arbeiten muss. Und das ist alles andere als einfach, was der Staat diesen Unternehmen aufbürdet. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade, weil diese Menschen, die da arbeiten, ein spezielles Mindset mitbringen, haben wir eines der besten Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt, das auch sehr teuer ist. Aber ich finde, ein Land wie Deutschland muss sich so etwas leisten können. Wie wir das Geld ausgeben, ist eine andere Frage. Auch das ist eine Frage der Verantwortung, nämlich der Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die Dinge so vernünftig zu steuern und zu regeln, dass die Ressourcen nicht vergeudet werden. Die Gefahr sehe ich aktuell schon und deshalb ist auch die Verantwortung, wie wir es tun, der entscheidende Punkt. Und dass wir es tun, Natürlich gibt es renditeträchtigere Anlageformen oder Investitionsmöglichkeiten. Aber am Ende, glaube ich, ist die Rendite, die man im ersten Moment vielleicht noch nicht sieht, die, die langfristig und somit auch nachhaltig, um in unserer DNA mal zu bleiben, trägt.
Mhm. Suat, wie versteht denn die DZ-Bank ihre gesellschaftliche Verantwortung im genossenschaftlichen Verbund?
Ja, die DZ-Bank ist ja die Zentralbank der genossenschaftlichen Finanzgruppe, gehört den Genossenschaftsbanken und dient, wie gesagt, als Zentralbank und als Geschäftsbank für diese Genossenschaftsbanken. Und als Zentralinstitut sind wir natürlich vitaler Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, was heißt eigentlich genossenschaftliche Finanzgruppe? Die Idee, und das hat mich damals fasziniert, als ich 2022 dann in den Vorstand der DZ-Bank gekommen bin, ist eine sehr schöne. Und zwar ist die Idee, was der eine nicht schafft, vermögen aber viele zusammen zu schaffen. Das ist die originäre Idee einer Kooperativen und die existiert schon seit vielen Jahren, schon im 19. Jahrhundert existierte diese Idee. Und die ist auch international sehr oft positiv debattiert und auch nachgeahmt. Ist vielleicht jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist teilweise so, dass es als Beispiel für Strukturen auch im Ausland genommen wird. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, der eigentliche genossenschaftliche Gedanke ist sehr nachhaltig. Er basiert darauf, dass man zum Beispiel einen Handwerker hat oder einen Bauern, der sich ein gewisses Equipment alleine nicht leisten kann. Und dieser tut sich zusammen in eine Genossenschaft und dann kann man sich so ein Equipment leisten. Und das finde ich so schön und das spiegelt sich auch wieder in unserer anteilseigener Struktur, denn wir gehören ja auch den Mitgliedern. Also wir sind insgesamt ungefähr 30 Millionen Kunden und davon sind circa 18,5 Millionen Mitglieder. Also auch das tragen wir weiter, nicht nur den originären Gedanken, sondern auch in unserem Geschäft, wie wir aufgestellt sind. Und das zwingt einen ja natürlich, wie Thomas es vorhin sagte, nachhaltig zu denken. Und ich bin jetzt nicht in der ESG-Nachhaltigkeitsdefinition, sondern in der originären Definition von Nachhaltigkeit, dass etwas nachhaltig ist und nicht kurzfristig. Und das wiederum basiert auf unserer DNA.
Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, denn wir nutzen und dürfen auch zum einen natürlich Mitglied dieser genossenschaftlichen Finanzgruppe sein. Andererseits nutzen wir auch die Zentralbank, die DZ-Bank, die für uns Geschäftsbereiche abbildet, die wir allein als vergleichsweise dann kleine Bank gar nicht leisten könnten. Sie dient uns natürlich auch in der Finanzgruppe und auch das ist elementar als im Grunde unser Liquiditätspuffer. Man könnte auch sagen, unser Cashpool der gesamten Gruppe wird über die DZ-Bank mitgesteuert und mitbegleitet und sie versorgt uns mit Liquidität. Also in diesen Größenordnungen könnte das die einzelne Bank gar nicht. Also damit wird auch aus dieser Abhängigkeit eine gemeinsame Verantwortung für die Gruppe, für das eigene Haus ohnehin. Aber die Aufgabe der Zentralbank wird ja auch ganz anders honoriert, als das eine Geschäftsbank für sich alleine tun würde. Das heißt, die Zentralbank verzichtet letzten Endes auch auf einen Teil der Margen, die sie am Markt generieren könnte, am Ende zugunsten der Gruppe. Und ich finde, das ist ein hohes Gut, das in der Wirtschaft durchaus seinesgleichen sucht. Also nicht nur so, weil du jetzt heute bei uns bist, das sozusagen, sondern wenn wir uns vergegenwärtigen, in welchen Konstrukten oder auch in welchen geschäftlichen Beziehungen wir gemeinsam arbeiten, dann kommt dabei deutlich mehr raus, als wenn es jeder alleine versucht. Und dieser Teamgedanke, in einem Team was zu schaffen und zu leisten, dann schafft man nämlich auch manchmal das vermeintlich Unmögliche. Und diese Gruppe schafft schon seit vielen, vielen Jahren genau diesen Ansatz.
Thomas, du hast da etwas ganz Spannendes und Wichtiges gesagt. Im Team auf Gewinn verzichten, möglicherweise. Ist das manchmal auch nötig für konsequente Werteorientierung?
Ja, genauso wie wir es vorhin besprochen hatten, dass zwar die Gewinnerzielung auf jeden Fall wichtig ist, da würden wir lügen, wenn wir sagen würden, nein, das machen wir alles aus gemeinnützigen Zwecken, das ist nicht so. Wir haben auch eine Gewinnerzielungsabsicht, aber nicht nur rein, weil wir Gewinne erzielen möchten, sondern weil, und das war Thomas' Punkt vorhin, es alles nachhaltig sein soll. Also wenn man ein nicht profitable Unternehmen hat, dann können die natürlich nicht nachhaltig da sein für die Kundinnen und Kunden. Also so kann man es ja auch mal sehen. Also wenn man nie etwas verdient, dann kann man den Service auch nicht bringen und dann kann man das Risiko nicht aufnehmen. Und von daher glaube ich, das Wichtigere ist, dass diese Gewinnabzielung nicht exzessiv ist und nicht immer an erster Stelle steht. Und das bedeutet durchaus mal auf Gewinn verzichten und auch mal Investitionen tätigen im Sinne der Gruppe oder im Sinne der Kunden, die dann aber in Zukunft notwendig sind und nachhaltig sind und auch miteinander so umzugehen, dass man sich hilft im Sinne der originären genossenschaftlichen Idee, was der eine nicht schafft, das schaffen viele. Und das bedeutet eben nicht, dass man als Einzelner immer Profit machen muss. Und das ist tief in unserer DNA drin. Mir persönlich gefällt das sehr gut, weil, wie gesagt, einer der Gründe, warum ich gerne zur DZ-Bank gewechselt bin und würde dann auch gerne nochmal, was Thomas vorhin gesagt hat, unterstreichen, auch von unserer Seite als DZ-Bank-Institut. Wir wären nichts ohne den Verbund und wir haben nur so ein starkes Rating, das stärkste einer Bankengruppe in Deutschland, weil wir den Verbund haben. Einzeln könnten wir das nicht. Und das ist uns sehr bewusst, auch in der Liquiditätssteuerung, für die ich ja auch zuständig bin über die Group Treasury, das leben wir auch sehr ernsthaft. Unsere Rolle ist es, die Genossenschaftsbanken zu unterstützen. Wir haben auf jeden Fall auch nicht genossenschaftliche Kundinnen und Kunden. Das haben wir. Wir sind auch eine Direktbank für Unternehmen. Wir machen kein Retail, das machen wir nur über den Verbund. Aber auch das Geschäftsfeld sehen wir im Sinne der Genossenschaft, wir tragen dann natürlich zum Gewinn bei, wir tragen zur Diversifikation bei, gerade Funding-Diversifikation. Da ist es wichtig für uns, nicht nur im genossenschaftlichen Verbund unterwegs zu sein, sondern auch außerhalb, sodass, wenn mal, Gott behüte, eine Krise kommt im genossenschaftlichen Verbund, wir andere Kanäle haben. Wir haben dabei, und wir nennen das so schön Verbund First, den Verbund im allerersten Blick und was wir drumherum bauen, direkte Kunden, die wir haben, Gewinnerzielung etc. machen wir aber, um diese originäre Idee zu unterstützen.
Damit sind wir am Ende dieser besonderen Folge von Ermutigende Blickwinkel angekommen. Wir haben heute sehr eindrücklich gehört, dass Werte im Banking eben kein Beiwerk sind, sondern handlungsleitend wirken können und auch müssen. Wir haben über den Wandel der Finanzbranche gesprochen, über Verantwortung, Nachhaltigkeit und darüber, dass wirtschaftlicher Erfolg und Haltung kein Widerspruch sein müssen. Ich habe für mich mitgenommen, der genossenschaftliche Gedanke, dass was der Einzelne nicht schafft, schaffen viele gemeinsam, ist kein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, sondern ein hochaktuelles Prinzip für nachhaltiges Wirtschaften. Verbund, gegenseitige Unterstützung, bewusster Verzicht zugunsten langfristiger Stabilität. All das ist gelebte Werteorientierung. Und jetzt kommen wir zu unserem Moment für echte Inspiration. In unserer Kategorie Mutmacher wollen wir hören, was euch in letzter Zeit besonders Kraft gegeben hat oder eben auch inspiriert hat. Was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern heute mit auf den Weg geben? Starten wir mit unserem Mutmacher.
Mutmacher.
Suad, vielleicht beginnst du.
Ich weiß nicht, ob es etwas ist, was ich persönlich beobachtet habe die letzte Zeit, aber was ich gerne den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchte, ist, dass Optimismus extrem wichtig ist und auch Optimismus ein Werkzeug ist, meiner Meinung nach, sein eigenes Schicksal selber ein bisschen zu schmieden. Also wenn man so pessimistisch auf die Welt schaut, dann wird sozusagen Perception Reality. Und das würde ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ich bin 2022 gerne und freiwillig nach Deutschland zurückgekehrt, nach so vielen Jahren im Ausland, weil ich an Deutschland glaube. Wir sind ein unheimlich innovatives Land, ein Land mit sehr starker Bildung, mit über 80 Millionen Menschen, mit einem Platz auf der Weltbühne als drittgrößte Volkswirtschaft oder viertgrößte, je nachdem, wo wir rauskommen, und unheimliches Potenzial und ein sehr wichtiger Protagonist in Europa. Und wir brauchen ein starkes Europa. Und ein starkes Europa wird es nicht geben ohne ein starkes Deutschland. Und das wiederum kann jeder von uns in seinem Mikrokosmos selber mitgestalten. Aber dazu gehört eine Riesenportion Optimismus, was die Zukunft angeht. Und das würde ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Denn man darf nicht unterschätzen, was für eine Wirkungsweise man selber hat.
Wow. Thomas, jetzt kommst du. Was hast du dem hinzuzufügen?
Es ist ja kaum noch zu toppen. Das ist auch nicht meine Absicht. Der Hinweis auf den Optimismus, den finde ich extrem wichtig. Zuletzt haben wir Wahlergebnisse auch in anderen europäischen Ländern gesehen, die durchaus Mut machen, dass die Menschen mit gesundem Menschenverstand hinschauen, ob die, die da vorne als ihre Regierungschefs oder Chefinnen stehen, ob das wirklich die richtigen und ob das der richtige Weg ist, der verfolgt wird. Und da glaube ich, hat sich gezeigt, dass man für eine gewisse Zeit den Leuten, den Menschen was erzählen kann, aber am Ende sich doch auch diese wertebasierte Sicht vieler Menschen durchsetzt. Das gibt mir ein bisschen Mut. Ich vermeide, und das würde ich den Zuhörern hier auch gerne mitgeben, nicht jede Tagesmeldung anzuschauen, sondern schaue in meinem Umfeld, hier bei uns in der Bank, sehe dort viele Menschen, viele junge Menschen, die mit viel Energie an den Dingen arbeiten, die ich vorhin als sinnstiftend bezeichnet habe. Und das gibt mir Mut. Und ich denke, dieser Mut, der sollte uns also ein bisschen anstecken. Das sind auch die Dinge, wie du gesagt hast, Sort, die man so im Kleinen, in seinem eigenen Kosmos beeinflussen kann. Wenn das alle tun, dann bewegt sich, ja, könnte man fast sagen, wie in unserer Gruppe, bewegt sich ganz, ganz viel. Um es mit dem Sport auch abzuschließen, das Team gewinnt, nicht der Einzelne. Und wenn wir diesen Gedanken hochhalten, dann werden wir das auch schaffen.
Danke euch beiden für diese Motivation. Ich nehme mit, Optimismus als bewusste Entscheidung und den Blick auf das, was wir selbst beeinflussen können. Nicht nur auf Krisen fokussieren, sondern auf Menschen, die Verantwortung übernehmen. Im Team, im Alltag, im eigenen Umfeld. Ich finde, das ist ein kraftvoller Mutmacher und ein schöner Schlusspunkt für diese Kategorie. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Einblicke, den offenen Austausch mit euch und vor allen Dingen auch eure wertvolle Zeit. Und ansonsten geht es hier bald weiter mit dem Start von Staffel 4. Diese wird sich mit 4 Folgen und den Themen Digitalisierung und KI beschäftigen. Seid also gespannt und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, lieber David. Dankeschön.
Danke, David. Thomas. Ja, danke, Sort.
Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns für weitere ermutigende Inhalte zur nachhaltigen Transformation in Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft.